Carsten Rudolf, Landtagsabgeordneter. Der Podcast rund um Politik, Geschichte und Bochumer Stadtgespräche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carsten Rudolf, Landtagsabgeordneter. Heute haben wir wieder einen Gast eingeladen. Das ist diesmal Birgit Fischer, Staatsministerin AD. Und wie immer würde ich dich, Carsten, hallo.
Hallo,
Max. Erstmal fragen, was ist eigentlich, warum haben wir Birgit Fischer eingeladen? Was ist eure persönliche Verbindung zueinander? Da gibt es ja eine ganz interessante Geschichte dazu.
Ja, ich frage mich jetzt gerade, warum wir sie nicht schon längst eingeladen haben. Aber jetzt ist es endlich soweit. Es gibt so eine persönliche Verbindung, weil das politische Schicksal hat uns beide sozusagen mal in den Hochsauerlandkreis verschlagen. Das heißt, wir lebten beide in Bochum, aber waren Abgeordnete für den Hochsauerlandkreis. Das heißt, Birgit ist, glaube ich, 2001 in den Landtag nachgerückt und ich 2002, also ein Jahr später. Und wir haben dann natürlich da auch so ein Wahlkreisbüro gehabt, saßen da sozusagen nebeneinander und haben hoffentlich dann auch als Bochumer Gutes bewirkt für die SPD und die Bürger im Hochsauerland.
Aber ihr habt beide sozusagen von Anfang an im Sauerland gelebt, in Bochum gelebt, aber ist das denn sehr eigentlich üblich, dass man eben dort Politik macht, wo man gar nicht herkommt?
Ja, es gab einen ganz besonderen Hintergrund. Es wurden die Wahlkreise damals verändert.
Aha.
Und ich war schon im Landtag und hatte vorher einen Wahlkreis hier in Bochum. Und nachdem die Wahlkreise geändert wurden, ist ein Wahlkreis weggefallen. Und ich habe dann zu dem damaligen Zeitpunkt im Hochsauerland bei der erneuten Landtagswahl kandidiert. Und das war durchaus üblich, dass also auch verschiedene Kandidaten dann, wie Carsten, ebenfalls auch außerhalb von Bochum kandidiert haben. Mhm. Ja, und da sind wir halt zusammengetroffen. Das war also eine ganz spannende Geschichte, weil wir Bochum und die SPD hier in Bochum und die gesamten politischen Verhältnisse und Situationen hier kannten. Und die waren im Hochsauerland schon erheblich anders. Mhm. Und von daher haben wir ja eine ganz unterschiedliche SPD auch erlebt und einen unterschiedlichen Wahlkampf.
Ja, wie ist das denn eigentlich? Im Sauerland ist die SPD wahrscheinlich nicht ganz so stark verankert und nicht ganz so siegesgewiss wie hier im Ruhrgebiet, oder? Also ist das schon der große Unterschied oder was kann man sagen?
Ja, das ist stimmungsmäßig komplett anders gewesen. Also wenn wir hier in Bochum Wahlkampf machen, an Wahlkampfständen, dann ist so eine sozialdemokratische Grundstimmung eigentlich da. Mhm. Und das ist genau umgedreht im Hochsauerlandkreis. Mhm. Und da ist es schon, also beispielsweise an welchen Plätzen stehen welche Infostände.
Ja.
Dann sind es erstmal die Infostände der CDU im Hochsauerlandkreis.
Ja.
Und dann darf die SPD irgendwo auch einen Infostand machen.
Aha.
Und das war für uns eine ganz fremde Mentalität.
Ja.
Und diejenigen, die damit groß werden, die damit aufgewachsen sind innerhalb der SPD im Hochsauerlandkreis, die fanden das normal. Und wir sind da relativ selbstbewusst dahergekommen und haben gesagt, hoppla, was ist ihr euch denn hier gefallen? Und von daher war das schon mal anders. Aber das hat dann auch dazu beigetragen, dass wir es ein bisschen aufmischen konnten, glaube ich. Weil unser Selbstbewusstsein ein anderes war. Also wir waren nicht automatisch die Nummer zwei, sondern waren eigentlich die Nummer eins.
und es gibt auch eine andere Versammlungskultur oder Mentalität der Aktiven. Also ich erinnere mich dran. Ich weiß aber, wenn man im Ruhrgebiet Reden hielt, dann die Pointen waren ganz gut und die Rede auch, dann wurde heftig geklatscht. Das war im Sauerland nie so. Oder wenn man eine schlechte Rede im Ruhrgebiet hielt, dann stützte einen das Publikum schon mal durch spontanen Applaus, damit man da gut weitersprechen kann. Und das war im Sauerland, also da waren die mit dem Klatschen doch sehr spärlich unterwegs. Und das hieß aber nicht, dass man irgendwie, ich habe das immer als falsch verstanden, rede ich an den Leuten hier vorbei oder ist irgendwas falsch oder verstehen die mich nicht, das Mikrofon zu leise. Und bis sie dann nicht aufgehört haben, sagen, also wir sind ja allgemein so, also das dauert schon eine Zeit, bis wir da klatschen. Ja. Ne?
Also das Wir-Gefühl war noch nicht so richtig ausgemacht,
sagen wir es mal so. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Info über euch beide, weil man kann doch vielleicht sagen, dass man dann im Sauerland auch erstmal lernt, vielleicht nicht so selbst- und siegesgewiss zu sein, sondern dass man eben auch kämpfen muss für seine politischen Überzeugungen und durchaus auch mal auf Widerstände trifft. Weil hier im Ruhrgebiet gibt es sicherlich politische Biografien, die vielleicht von Anfang an immer auf der Gewinnerseite standen. Und,
Also ich fand die Erfahrung auch sehr, sehr hilfreich insgesamt, weil man natürlich insgesamt in der Partei auf alle unterschiedliche Situationen trifft und die Kollegen und Kolleginnen einfach andere Situationen ja auch erleben jeweils. Mhm. Und das Verständnis dafür, wie geht es denen eigentlich und wie gehen sie in Wahlkämpfen um und wie müssen da Wahlkämpfe auch gestrickt werden, hat man da ein Stück weit gelernt. Einfach durch die Unterschiedlichkeit, die man auch wahrgenommen hat. Naja, persönlich erlebt hat.
Das war schon ein Bekenntnis. Also jetzt in manchen größeren Städten wie Arnsberg, die waren schon auch mit guten Sozialdemokraten, Bürgermeister mal versehen. Aber je kleiner die Dörfer wurden, umso schwieriger war das. Und das gehörte dann auch schon Mut dazu, glaube ich, sich für die SPD zu engagieren.
Ja, also absolut.
Berufliche Vorteile im Schuldienst versprach das nicht, ganz im Gegenteil.
Ja, aber wir wollen ja jetzt heute dann doch etwas mehr über Bochum eigentlich als über das Sauerland sprechen. Und Sie, Birgit Fischer, haben eben wirklich jetzt ganz aktuell den Ehrenring der Stadt Bochum verliehen bekommen. Den haben Sie verliehen bekommen für besondere Verdienste, unter anderem als Gesundheitsministerin in NRW. Sie sind im Hochschulrat der Ruhr-Universität Bochum seit langen Jahren und waren auch Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde der Ruhr-Universität. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie ist das, diesen Ehrenring zu bekommen? Also, und was ist eigentlich dieser Ehrenring? Ist das wirklich ein Ring, den man anstecken kann? Ist das eine tolle Ehre? Freut man sich da?
Es ist in der Tat ein Ring, den man sich anstecken kann. Aber dahinter steckt natürlich im Grunde, es ist einerseits Symbol, aber dahinter steckt natürlich auch, dass Bochumer Bürger und Bürgerinnen, die der Stadt verbunden sind, die sich hier für die Stadt engagiert haben und die im städtischen Umfeld engagiert haben, dass man die auch ein Stück weit herausstellt. Das ist für einen selbst immer so ein bisschen komisch. Ich habe im Laufe meiner Zeit viele, viele andere Leute geehrt. Und fand das auch immer wichtig, im Grunde herauszustellen, wie engagieren sich denn einzelne Menschen überhaupt und was machen sie auch im Grunde für die Allgemeinheit. Wenn es einen dann selber betrifft, dann denkt man immer, ja komm, habe ich ja auch gerne gemacht, ist auch so. Aber dann kommt einem diese Ehre immer etwas eigenartig vor, obwohl man sich gleichzeitig darüber freut. Also weil es natürlich wahrgenommen wird und weil man mit anderen Ehrenden zusammen ist. Und das waren in dem Fall jetzt 15 Bochumer Bürger und Bürgerinnen, die geehrt wurden, die alle aus einem unterschiedlichen Bereich kamen, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagiert haben.
Ja, ich habe das gesehen, da war ja auch Dietmar Bär dabei als Schauspieler oder der Rabinowitsch von der Synagoge. Ja,
also es ist wirklich das gesamte Spektrum, was auch das Stadtleben ein Stück weit ausmacht. Und das ist schon interessant und spannend und man wird sich dann schon bewusst auch in den Gesprächen mit den einzelnen Persönlichkeiten, was ja dann aus so einem Anlass heraus auch geschieht, dass das schon alles Menschen sind, die natürlich so die Stadt insgesamt auch prägen und ein Stück weit mit ausmachen. Und eigentlich spiegeln sie nur das wider, was die Bürger in dieser Stadt, in der Stadt auch ausmachen. Das ist einfach so.
Ja, und ich habe mich halt gefragt, also fühlt man sich dann vielleicht auch noch mehr als Bochumerin oder auch als Lokalpatriotin, wenn es dann zu so einer Auszeichnung kommt? Oder beziehungsweise haben Sie Ihr ganzes Leben und Ihr Tun eigentlich auch immer als ein Tun für Bochum gesehen? War das immer klar, Sie bleiben in Bochum und arbeiten auch für diese Stadt und für das Ansehen dieser Stadt?
Also ich glaube, das eigene Gefühl kann man nicht toppen durch so einen Ring.
Ja.
Also die Verbundenheit, die war schon von Anfang an da. Also ich bin Bochumerin, bin hier auch geboren, war nicht die ganzen Jahre in Bochum, habe auch woanders gelebt und gearbeitet, aber dann auch gleichzeitig Bochum vielleicht besonders schätzen gelernt nochmal, auch mit dem Außenblick.
Für was? Zu schätzen gelernt? Kann man da ein Beispiel anführen?
Naja, zu schätzen gelernt, in welcher Region ich hier eigentlich lebe. Also, also die Verbundenheit im Grunde auch begründet nochmal einmal mehr. Ich glaube, dass Bochum war für mich immer eine Stadt, die insgesamt im Ruhrgebiet nochmal eine besondere Stellung hatte und die immer sehr, sehr, sehr lebendig war. Und dafür steht das Ruhrgebiet für mich auch insgesamt, aber insbesondere auch Bochum, die einfach über den Strukturwandel deutlich gemacht hat, sie ist veränderungsfähig. Und das ist eigentlich ein stetiger Strukturwandel, der hier stattgefunden hat, in der Zeit, die ich hier auch lebe und die ich einfach mitbekommen habe. Und das wird gerade durch die Dinge wie jetzt Universität nochmal besonders deutlich, was sich hier in dieser Stadt einfach insgesamt verändert hat und welche Zukunftsperspektiven damit verbunden sein können, welche Potenziale zumindest da sind. Und sich in diesem Kontext zu engagieren und ein Stück weit mitzuhelfen, dass auch diese Potenziale, ich sag mal, gehoben werden, das ist die eine Seite, die ich sehr positiv finde. Die andere sind die Menschen, die hier leben, die ich sehr unprätentiös eigentlich finde, in einem sehr positiven Sinn. Oft zu bescheiden und zurückhaltend, ehrlich gesagt, aber die ein stark ausgeprägtes Wir-Gefühl im Grunde haben. Und das gar nicht für nötig halten, das in Schaufenster zu stellen, sondern das hat man dann einfach, wenn man hier lebt. Und mir ist es oft so passiert, dass ich in anderen Gegenden war, wie beispielsweise, ich war ja lange Zeit auch jetzt in Berlin, und man dort dann einfach erlebt, man trifft auf Ruhrgebietsmenschen und die erkennt man sofort. Die erkennt man ein Stück weit an ihrer Sprache, aber in erster Linie an der Art, wie sie auf andere Menschen zugehen. Und das ist eigentlich in der Regel eine sehr offene Art. Und ja, also ehrliche Haut von Dietrich Grönemeyer trifft es schon ganz gut. Und alle Ruhris, die sich dann irgendwo treffen, sagen, naja, das erkennt man im Grunde sofort. Mhm. Und man findet sehr schnell Kontakt zueinander, aber auch zu anderen.
Ja, das finde ich eine schöne Beschreibung. Also zu sagen, dass das auch, wenn man in Berlin ist oder meinetwegen Düsseldorf, dass man es dann eigentlich erkennt, wer aus dem Ruhrgebiet kommt. Und das, diese Momente habe ich tatsächlich auch in meinem Leben schon häufiger mal gehabt. Ja, jetzt haben wir gerade schon über den Strukturwandel und über die Entwicklung von Bochum gesprochen. Sie sind ja wirklich mittendrin, wenn man jetzt von der neuen Identität als Wissenschaftsstadt spricht. Seit wann sind Sie im Hochschulrat der Ruhr-Uni Bochum? Schon seit
schon ganz lange. Also es gab zunächst das Kuratorium. Mhm. Da war ich dann damals als Landtagsabgeordnete in diesem Kuratorium. Habe mich damals sehr stark für die Bochumer Medizin und das sogenannte Bochumer Modell da auch engagiert in diesem Kontext. Und dann gab es den Hochschulrat. Und der Hochschulrat ist, wenn man so will, so etwas wie der Aufsichtsrat einer Hochschule, weil es einherging mit der Hochschulautonomie. Also die Hochschulen haben eine größere Autonomie bekommen und dann brauchte man aber ein Gremium von einzelnen Persönlichkeiten, die außerhalb der Hochschule standen, die bestimmte Aufgaben übernommen haben, die ansonsten das Land übernommen hatte. Also beispielsweise gehört dazu auch der Haushalt und die Wahl des Rektors, die Wahl des Rektorats gehört dazu, aber eben auch die strategische Unterstützung und Beratung im Grunde der Hochschule. Und das war und ist schon eine spannende Aufgabe und war, glaube ich, auch eine sehr notwendige Aufgabe, einerseits den Hochschulen mehr Freiheiten zu geben und andererseits eine stärkere Brücke zu schlagen, eine stärkere Verbindung in die Gesellschaft auch herzustellen. Mhm. Also das hat für mich so beides.
Ja, ich habe gesehen, angefangen hat Ihre Arbeit ja als erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bochum. Und
richtig.
Das war von 1986 bis 1990. Und jetzt habe ich gesehen, so ein Hochschulrat, zum Beispiel der Ruhr-Uni, ist sogar mit mehr Frauen als Männern bestückt. Und also bei mir poppte jetzt einfach so diese Frage auf, hat sich da in den letzten 30 Jahren wirklich viel getan oder ist der Kampf eigentlich immer noch am Anfang?
Also trotzdem ist der Kampf noch nicht abgeschlossen.
Ja, weil gerade an den Hochschulen sagt man doch eigentlich immer noch, so, wenn es dann hoch in die höheren Leitungsebenen geht, dann wird eigentlich der Frauenanteil doch wieder immer geringer. Also bei den Studentinnen ist vielleicht sogar mittlerweile über 50% Frauenanteil, aber es siebt sich dann doch wieder immer weiter aus, wenn es zu den Professuren dann am Ende geht.
Ja, ich glaube, das ist in allen Führungsbereichen nach wie vor noch der Fall. Ob es jetzt in der Wissenschaft ist oder ob es in der Wirtschaft ist. Je weiter es nach oben geht, wird die Decke dann doch wieder dünner und es sind weniger Frauen dort vertreten. Sogar in den Bereichen, bei denen Frauen vorher in der Mehrheit eigentlich waren, also überproportional vertreten waren, auch da ist es so, dass an den Führungsfunktionen häufig Männer sind. Aber trotzdem hat es erhebliche Fortschritte gegeben in diesen 30 Jahren. Das ist nicht vergleichbar. Also es waren vorher immer sehr, sehr vereinzelt Frauen, die nur in Führungsfunktionen waren. Mhm. Und deshalb waren sie da dann auch jeweils sehr isoliert. Und sie waren Exotinnen. Und das war außerordentlich schwierig, dort überhaupt ein eigenes Standing zu finden. Und das veränderte sich, das habe ich auch persönlich wirklich erlebt, je mehr Frauen dann plötzlich beispielsweise auch im Landtag vertreten waren, desto eher konnte man sich die Bälle zuspielen oder hat gemerkt, naja, also ich reagiere jetzt nicht komisch, die anderen reagieren genauso. Wenn man irgendwie so ein Störgefühl hat in der Kommunikation, denkt man sehr häufig, Mensch, mache ich denn irgendwas falsch? Und wenn man dann alleine ist, dann stellt man sich schon eher in Frage. Mhm. Wenn man aber merkt, nee, die anderen Frauen empfinden das ganz genauso. Das Problem scheine nicht ich zu sein, das Problem sind nicht wir als Frauen, sondern das Problem sind eigentlich die Männer, die glauben, sie haben es alles für sich gepachtet. Mhm. Und diese Erfahrung kann man nur gemeinsam machen. Und das hat sich in diesen 30 Jahren massiv verändert, dass es eben mehr Frauen gibt, die dort in verschiedenen Bereichen vertreten sind und von daher ein anderes Selbstbewusstsein einfach entwickelt haben. Gleichzeitig haben sie natürlich Strukturen auch geprägt und Strukturen verändert. Und in Institutionen ist es heute so, dass viele Gleichstellungsgedanken auch in den Institutionen bereits verankert sind, dass man also nicht am Punkt Null anfängt. Zu Beginn als Gleichstellungsbeauftragte war es eine der wichtigsten Aufgaben, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es Benachteiligungen gibt,
ja,
dass es eine fehlende Gerechtigkeit eigentlich gibt zwischen den Geschlechtern.
Und das Bewusstsein ist jetzt da.
Ist heute weitgehend
da. Ja, das glaube ich auch.
Nur die Maßnahmen und Möglichkeiten, tatsächlich zu einer veränderten Realität zu kommen, da wird es immer wieder neue Wege auch heute geben müssen. Und das ist längst nicht abgeschlossen. Und es gibt auch immer wieder Rückwärtstrends, wie wir unter Corona jetzt auch gerade erleben, in welche Situationen Familien geraten, speziell dann auch Frauen geraten.
Ja.
Und dann geht es doch wieder von vorne los. Aber auf einem anderen Niveau, auf einer anderen Stufe durchaus.
Wobei, wenn ich mal dazwischen was sagen darf, ich glaube, dass wenn du Gleichstellungsbeauftragter in Bochum warst, dann war das schon was. Weil du hast ja selber gesagt, Bochum ist ja einem permanenten Wandel unterzogen. Oder ich würde sagen, Bochum kann wandeln. Aber die Frage der Gleichstellung und der Emanzipation von Frauen ist ja auch so ein Gradmesser dafür, ob Bochum Wandel wirklich kann. Und das ist ja eine Ruhrgebietsstadt, wie du sagst. Und der Arbeitsmarkt war männlich geprägt. Es gab keine Frauen, die vorm Hochofen standen. Es gab keine Frauen, die unter Tage waren.
Also,
das heißt, hier hatte man sozusagen eine ganz, ganz andere Voraussetzung. Und die Anstrengung war viel größer und komplizierter als vielleicht in Metropolen, wo es schon Dienstleistungsberufe gab und das, also mehr Fräuleins auf dem Amt saßen oder in den Büros der Unternehmen saßen. Also dass diese klassischen Frauenarbeitsplätze waren ja in größerer Zahl dann woanders. In Bochum als Ruhrgebietsstadt gab es das ja nicht. Und ich glaube, deswegen war die Kraftanstrengung, das zu verändern, doch hier ja unwesentlich höher. Wobei die Hochschulen wahrscheinlich da auch bei geholfen haben, um diesen Veränderungsprozess dann ein bisschen stärker voranzubringen. Aber ich glaube, Gleichstellung in Bochum ist was anderes als Gleichstellung in, ich will jetzt ein anderes Beispiel nennen. Und natürlich im
Sauerland war es auch schwer.
Ja, als in Dienstleistung.
Ja, absolut. Also es gab hier eine sehr starke Mentalität. Meine Frau hat es nicht nötig, arbeiten zu gehen, beispielsweise.
Genau.
Und das war sowas wie ein Ehrenkodex. Die konnte auch nicht arbeiten gehen, weil die Arbeit der Männer so, also körperlich einfach so stark belastend war, dass irgendjemand zu Hause sein musste, auch bei den Kindern und einen Ausgleich schaffen musste. Und da gibt es in Dienstleistungsstätten, um jetzt bei diesem Begriff zu bleiben, andere Jobs für Männer und Frauen, wo dies überhaupt nicht so eine Rolle gespielt hat und wo dieser Ehrenkodex oder so in der Form gar nicht entstanden ist.
Mhm.
Aber das hat eine Mentalität hier geprägt, die es umso schwerer gemacht hat, dass Frauen ohne Vorurteile überhaupt Fuß fassen konnten im beruflichen Bereich beispielsweise. Das war in der Tat so. Die Stärke der damaligen Zeit war einfach nach den Veränderungen in den 60er Jahren, dann eine starke Frauenbewegung in den 70er Jahren und dass dies eine Bewegung war, die wirklich Parteiinstitutionen übergreifend war. Und ich glaube, dass es ohne die SPD damals nie eine Gleichstellungsbeauftragte oder die Gleichstellungsstellen gegeben hätte, sondern das war schon SPD-Politik. Aber sie hatte eine breite Verankerung, eine breite Basis, parteiübergreifend und organisationsübergreifend auch. Und das hat im Grunde die Stärke ausgemacht. Und es war in der Gesellschaft breit verankert. Und dadurch ist diese Veränderung, die Carsten gerade beschrieben hat, überhaupt möglich geworden, dass es auch in einem Gebiet wie in Bochum, wo es durchaus schwierig war, wo es andere Gepflogenheiten gab, sich dann aber trotzdem nach und nach also auch durchgesetzt hat und verankert hat.
Also Carsten, du würdest das tatsächlich auch als ein Beispiel dafür sehen, wie gut Bochum Wandel kann. Das finde ich ganz interessant, weil wir wollten ja eigentlich auch noch über das Buch schreiben, ne? Über das Buch sprechen, das du mit der Daniela Rüther zusammen herausgegeben hast. Bochum von hier aus heißt das.
Ja, da haben wir so versucht, eine Bestandsaufnahme zu machen. Die Grundidee war eigentlich, wir lassen Wissenschaftler zu Wort kommen, die alle aus Bochum sind.
Ja.
Und das wäre vielleicht vor 30, 40 Jahren eine irrsinnige Idee gewesen, vor 50 erst recht, aber heute geht das. Also wir haben so viele Wissenschaftler an verschiedenen Hochschulen in der Stadt, wir brauchten jetzt gar keinen einzufliegen, der uns mal erklärt, wie ist beispielsweise die Frauenerwerbstätigkeit vorangekommen oder wo steht Bochum?
Gibt es da wirklich einen Beitrag dazu?
Da gibt es, glaube ich, einen Beitrag der Frauenerwerbstätigkeit mit untersucht bei der Entwicklung der Erwerbstätigkeit von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft.
Ah ja, interessant.
Aber ich glaube, keinen eigenen.
Ja.
Aber das taucht da auf und der zweite Ansatz war, wir nehmen nicht nur Wissenschaftler, wir gucken auch mal nach so Praktikern. Mhm. Also wenn wir über die Entwicklung von Kriminalität in Bochum sprechen, kann man da natürlich einen sachkundigen Juristen bitten, mal uns weiterzuhelfen, wie das war. Aber in dem Fall konnte man dann auch mit dem Polizeipräsidenten Praktiker fragen, der dann auch in einem Buch geschrieben hat.
Also ich glaube, dass wir ganz oft Sozialgeschichte unterschätzen. Und wenn man das Bochum mal mit anderen Städten vergleicht und wir reden, jetzt, der Historiker weiß das viel besser als ich, und wir reden jetzt über Städte und welche historischen Ereignisse gibt es in Städten und wofür stehen sie? Dann sind das immer ja, in der Tat punktuelle Ereignisse. Was aber viel wesentlicher ist, ist eigentlich die Veränderung, die diese Ereignisse bewirken im Sinne von Sozialgeschichte, von Sozialhistorie. Und da hat Bochum unglaublich viel natürlich vorzuweisen. Und das ist für mich auch der Satz, Bochum kann Strukturwandel. Im Grunde ist die Sozialgeschichte immer in Bewegung geblieben durch die unterschiedlichsten Ereignisse. Und wir haben in Bochum viele Zeugnisse, auch Orte, im Grunde dieser Veränderung, dieses Strukturwandels insgesamt. Aber der Blick gilt immer bestimmten Ereignissen nur. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz verkürzter Blick. Sondern man muss es eigentlich viel weiter sehen. Wie verändert sich eine Gesellschaft? Wodurch verändert sich eine Gesellschaft? Welche Beiträge leistet dann eine Stadt eigentlich dazu? Und das sind eigentlich die Verdienste, die ich in Bochum auch nennen würde und aufzeigen würde. Und daraus resultiert dann wirklich so ein Satz, Bochum kann Strukturwandel. Weil das immer die Veränderung der Gesellschaft ist, die Anpassung an neue Situationen bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich jetzt in puncto Wissensgesellschaft. Nicht nur die Veränderung und Anpassung an eine Situation, sondern das Erfinden des Neuen, die Weiterentwicklung, die Kreativität, die Innovationskraft, die eigentlich entsteht.
Also kann man vielleicht wirklich sowas sagen, die Menschen im Ruhrgebiet oder in Bochum sind besonders flexibel, geistig oder von ihrer Einstellung her, das frage ich mich. Oder neigt man hier zu Improvisation, Innovation?
Also ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, die Menschen ja. hier sind besonders flexibel. Mhm. Weil ich schon glaube...
Aber die Strukturen, das ist manchmal was ich auch höre so über Bochum. Die Strukturen sind eigentlich offen.
Die Strukturen sind offen, ja. die Möglichkeiten, die ja. Potenziale sind da. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die flexibel sind, die versuchen, was daraus zu entwickeln. Mhm. Es gibt auch sehr starke beharrende Kräfte, darum war ich jetzt so vorsichtig ja, bei der Aussage, klar. Die Menschen sind flexibel. Ich erlebe zum Teil genau das Gegenteil,
ja.
dass sie sehr beharrend sind. Mhm. Aber sie spiegeln eigentlich das wider, was es insgesamt in der Gesellschaft gibt. Es gibt starke beharrende Kräfte und es gibt diejenigen, die Dinge nach vorne pushen, die Dinge ja. weiterentwickeln. Und da, glaube ich, sind die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen und auch die Notwendigkeit, der Zwang, etwas weiterzuentwickeln, das ist hier sehr stark. Sodass also diejenigen, die kreativ sind, die innovativ sind, hier ein gutes Potenzial finden, eine gute Basis finden, um tatsächlich etwas zu verändern. Mhm. Es ist nicht bürgerlich eingeschlafen, sondern es ist lebendig. Mhm. Und manchmal braucht man ja auch, oder oft braucht man den Druck und den Zwang, etwas zu verändern, um zu überleben. Mhm. Und das ist hier sehr, sehr stark. Und damit schlägt man eigentlich die Brücke zwischen denen, die durchaus ja, als beharrende Kräfte bezeichnet ja, werden können und denjenigen, die sich aber auf den Weg machen, Neues zu entdecken und neue Wege zu gehen.
Wir sind schon wieder mit unserer Zeit jetzt eigentlich am Ende. Ich habe aber noch eine Frage, die mich eben auch interessiert, nämlich an die ehemalige Gesundheitspolitikerin. Und danach waren Sie ja, glaube ich, auch noch lange aktiv im Verband der Arzneimittelfördernden
Hersteller. Ja.
Wie heißt es genau? Arzneimittelforschenden Hersteller?
Verband der forschenden Arzneimittelhersteller.
Genau so, ja. Und da habe ich mich natürlich gefragt.
Forschung wegen großen Wert, der ist nämlich entscheidend.
Ja. Ob Sie dann nicht auch einen ganz besonderen, intensiven Blick eben auf diese Corona-Pandemie geworfen haben. Das werden Sie doch dann bestimmt besonders engagiert verfolgt haben, auch mit dieser Erfahrung im Rücken. Und finden Sie denn, dass wir da ganz gut durchgekommen sind hier im Land? Oder was würden Sie sagen?
Naja, also das, was ich sehr bemerkenswert finde, auch auf die Zukunft gerichtet jetzt bei der Corona-Pandemie ist, es ist eine absolute Ausnahmesituation, die sich niemand hätte denken können.
Ja.
was zwei Dinge offenbart hat. Auf der einen Seite, dass wir einerseits ganz gut aufgestellt sind im Gesundheitsbereich, um solche Pandemien, um solche schwierigen Situationen zu meistern, dass aber dringend Veränderungen notwendig sind, unser Gesundheitssystem neu aufzustellen und neu zu organisieren, wo einfach der öffentliche Gesundheitsdienst und die regionalen Strukturen viel mehr gestärkt werden müssen insgesamt. Und was ich sehr positiv finde an dieser gesamten Entwicklung ist, dass das Thema Gesundheit einen anderen Stellenwert bekommen hat. Oft war Gesundheit immer ein Thema, ja, das war so selbstverständlich am Rande und war für irgendwelche Experten. Und jetzt wurde plötzlich deutlich, dass Gesundheit das zentrale Thema ist, was mit der Lebensqualität der Menschen zu tun hat, mit den Strukturen in einer Region etwas zu tun hat und eine Grundvoraussetzung ist, um wirtschaftlich überhaupt erfolgreich sein zu können. Mhm. Es sind die Menschen, es ist die Gesundheit der Menschen und es ist der Lebensraum, in dem die Menschen leben. Und daran anknüpfend glaube ich, dass wir hier in Bochum gute Voraussetzungen haben, auch über das, was sich im Gesundheitsbereich hier mittlerweile getan hat. Und damit meine ich nicht nur den Bereich der Versorgung, die Versorgungsstrukturen, die enorm wichtig sind, sondern meine gerade auch das Zusammenspiel zwischen diesen Versorgungsstrukturen und der Gesundheitswirtschaft und Start-ups, die in der Gesundheitswirtschaft eigentlich unterwegs sind. Mhm. Und da gibt es ein hohes kreatives Potenzial hier in der Gesundheitswirtschaft insgesamt. Und Netzwerke, die diese verschiedenen Bereiche eigentlich zusammenbringen. Dafür steht der Gesundheitscampus hier in Bochum, einschließlich der Hochschulen, also der Hochschule für Gesundheit und der Universitätsmedizin. Das spielt eine sehr große Rolle. Aber wenn wir heute über Gesundheit reden, reden wir nicht nur in Anführungszeichen über die Medizin, sondern wir reden genauso gut über die Biologie, wir reden über Technologien, wir reden über Neurowissenschaften. Also viele, viele Wissenschaftsbereiche, die alle notwendig sind, um Gesundheit zu gestalten. Mhm. Bis hin sogar zur Stadtplanung, die gesunde Lebensräume für Menschen schafft.
Ja,
darum sind wir ein gutes Pflaster hier. Mhm.
Ja, wir sind jetzt wieder bei 27 Minuten. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Deswegen sage ich vielen Dank an Birgit Fischer. Vielen Dank an Carsten.
Ja. Ebenfalls vielen Dank, Max, Carsten.
Und der nächste Gast ist noch nicht bekannt, aber Es wird wieder einen geben. Ja. Den nächsten Podcast machen wir wieder zu dritt im Oktober. Bis dahin. Tschüss.